Liebe Sportsfreunde, es ist Zeit für Folge Nummer 9 des Adventskalenders. Heute zu Gast der ehemalige Fußballspieler Miso Breko. Zu aktiven Zeiten schnürte er als rechter Verteidiger seine Schuhe unter anderem für den Hamburger SV, Hansa Rostock, den 1. FC Nürnberg und den 1. FC Köln. Seit März 2024 ist der Slowene Trainer der U19-Auswahl seines Heimatlandes. In der heutigen Folge erfahrt ihr unter anderem, wie Miso zum Fußball kam, wie sein Wechsel in jungen Jahren nach Deutschland verlief und wo er rückblickend seine schönste Zeit als Fußballer hatte. Außerdem spricht er über seine jetzige Zeit als Trainer der U19-Auswahl Sloweniens und wie er dazu kam. Das und mehr gibt es in der 9. Adventsfolge von Sportsfreunde. Viel Spaß beim Reinhören. Zur Info, die Folge mit Miso Breko habe ich im April 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Miso, herzlich willkommen im Podcast Sportsfreunde. Freut mich extrem und sehr, dass du hier dabei bist und dass wir ein bisschen quatschen können. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Du warst lange Fußballprofi, hast in der Bundesliga gespielt, auch zweite Liga. Du warst in Köln, du warst in Nürnberg. Jetzt bist du U19-Trainer der slowenischen Nationalmannschaft. So ganz grundsätzlich, wie bist du überhaupt zum Fußball gekommen? Warum ausgerechnet der Fußball?
Ja, gute Frage. Gut, Fußball ist Sport Nummer 1 in der ganzen Welt, glaube ich. Und bei uns auch in Slowenien. Jedes Kind spielt auf der Straße Fußball. Wir haben alles Mögliche gespielt, als wir klein waren. Basketball, Fußball, sogar Baseball war drin. Aber am meisten haben wir Fußball gespielt und mein Vater hat auch Fußball gespielt und vielleicht auch deswegen ein bisschen bin ich, am meisten Spaß habe ich mit Fußball gehabt.
Und wie bist du dann, wie ging dein Weg als Spieler? Also du hast in Slowenien angefangen und bist ja dann irgendwann nach Deutschland gekommen. Wie ist das passiert? Wie ist das geschehen damals?
Ja, ich war Nationalspieler, U9, alle Jugendselektionen. Von U16 bis A-Nationalmannschaft und als ich 18, 19 Jahre alt war, habe ich in slowenische erste Liga gespielt und dann kam ein deutscher Berater zu mir und der hat mir gesagt, es gibt Möglichkeit, dass ich zu HSV zu Probetraining gehe und so ist das zustande gekommen. Ich bin damals, das war 2004, Ende 2003, im Dezember, glaube ich, Oktober, Dezember, bin ich dann zu HSV, zu Probetraining vor 3, 4, 5 Tage gegangen. Da war Klaus Topi, der war Trainer.
Ja. Und dann bist du im Januar oder erst dann im Sommer 2004 gewechselt?
Ich hab, damals war mein erster Profijahr, habe ich in Slowenien gespielt und in dieser Länderspielpause, ich glaube November 2003 war das, war ich dann bei HSV zum Probetraining und wir haben dann sehr schnell Vorvertrag unterschrieben für nächstes Jahr. Das heißt, ich bin 2004 dann zu HSV gegangen.
Und hast du dich da vorher oder nachher mit dem Verein, mit dem HSV auseinandergesetzt? So ein bisschen, was ist das für ein Verein? Wo gehe ich da hin? Was tue ich mir an?
Ja, ich kannte Bundesliga, wir haben immer so Sportsendungen in Slowenien gehabt, wir haben immer bewundert, die weiten spanische Liga, Bundesliga, Serie A und wir haben immer wieder so kleine Stücke von Spielen gesehen. Ich kann mich an HSV erinnern, mit dieser, ich glaube, Spielfilm oder sowas war Hauptsponsor damals bei HSV.
Ja, ja.
Ich kannte die Trikots, einige Spiele. Und als ich da zu Probetraining kam, war mir sehr so komische Gefühl. Ich kannte den von Fernsehen. Und was ich wusste, kannte ich vom Fernsehen.
Ja. Und hast du dann auch relativ schnell jemanden gefunden beim Ausbau, der dich quasi so ein bisschen an die Hand genommen hat, der ein bisschen dir quasi das alles gezeigt hat und sich besser zum Einfühlen, besser zum Eingrooven gefunden hat?
Ja, damals war Sergej Babares als Erfahrungsspieler da als Bosnien. Wir können gleiche oder ähnliche Sprache sprechen. Und er hat mir klar geholfen, wo er könnte. Aber im Profifußball oder Profisport ist es halt so, dass jeder eigene Probleme, jeder eigene Weg hat. Und wie gesagt, das war für mich ein bisschen so ein komisches Gefühl. Ich kannte den vom Fernsehen und auf einmal war ich da beim Trainingsplatz und sehr so unrealistisches Gefühl habe ich damals gehabt. Aber die Spieler waren freundlich. Wie gesagt, jeder hat eigene Probleme, eigene Kampf und Position. Aber wie gesagt, die waren okay.
Du hast, hast du linke Verteidiger oder rechte Verteidiger gespielt?
Ich habe am meisten rechte Verteidiger gespielt, ab und zu auch linke. Ich glaube, Jerome Boateng war damals da oder früher noch andere Spieler. Am meisten rechte, aber ab und zu auch linke.
Also hast du auch um die Position gekämpft mit Spielern wie Mehdi Matavicija oder so?
Ja, genau. Genau. Mehdi war damals so erfahren und so ein Superstar in Hamburg. Er war so ein bisschen offensiv angerichtet. Aber wie gesagt, ich war damals 18 Jahre alt, aus Slowenien gekommen. Ich war froh für jede Spielminute, die ich bekam. Ich hat keiner überhaupt gedacht, dass ich in der ersten Mannschaft dabei bin. Ich habe nur gedacht, ich trainiere erste Mannschaft und spiele bei zweiter. Aber es ist so passiert, dass ich sehr schnell bei erster Mannschaft dabei war. Meistens auf der Bank, aber ein bisschen habe ich auch gespielt. Und das war Gold wert der Erfahrung. Ne?
Warst du ein Standardspezialist, Freistoßspezialist? Das sind ja die Außenverteidiger manchmal, die dann die Ecken schlagen oder die Freistöße reinbringen.
Nein, leider habe ich so keine so feinen Füße gehabt.
Und wie lange bist du dann beim HSV geblieben? Wie lange war das?
Ich bin erstes Jahr da geblieben. Ich habe 3-4 Jahre Vertrag gehabt. Ich habe im ersten Jahr schon ein paar Spiele gemacht. Und dann Ende des Jahres habe ich das Gefühl gehabt, ich kann mehr spielen. Und ich habe auf Verein zugegangen und habe gesagt, wenn die denken, ich werde nicht so, ich habe keine Chance, zu Stammspieler zu werden, dass ich gerne woanders gehen könnte, zu Hause für Laie. Und da kann ich mich gut erinnern, Stefan Beinlich war damals so ein sehr, sehr erfahrener Spieler und der hat mir gesagt, der hat Verbindungen zu Hansa Rostock, er könnte mir da vorschlagen. Und da bin ich sehr dankbar dafür, zu Stefan. Und da ist irgendwie so Kontakt gekommen. Frank Pagelsdorf war Trainer damals bei Hansa Rostock und Kontakt ist. Die haben Kontakt hergestellt und ich habe dann zu Hansa gegangen, auf Leihbasis, weil ich mehr spielen wollte. Glaube ich, das war ein richtiger Schritt. Man weiß nie, wenn ich vielleicht bei HSV geblieben wäre, hätte ich auch vielleicht gespielt, aber ich wollte mehr spielen und deswegen bin ich dann auf Leihbasis zu Hansa Rostock gegangen.
Und dann bist du nach der Leihe wieder zurück zum HSV und
wieder, aber das war wieder gleiche Situation und dann bin ich wieder ausgeliehen worden zu SG Bega Aue. Da war für mich nicht so schöne Zeit. Ich habe mich an Knochen verletzt, Fuß gebrochen. Da war ich sehr lange weg. 3-4 Monate ist diese Verletzung hat gedauert, dass ich wieder gesund bin. Und nach dieser Zeit war ein bisschen schwer. Hub Stevens war bei HSV Cheftrainer, der kannte mich nicht und der hat gesagt, ich kann den Jungen nicht, ich brauche mich. Und es ist irgendwie so gekommen, dass ich dann trotzdem beim Training war. Ich habe gut gespielt und dann nach ein paar Wochen hat Hub gesagt, dass er sehr gerne hätte, dass ich bleibe. Und da habe ich relativ viele Spiele dann gemacht. Wir haben eine sehr gute Saison gespielt. Da war HSV, wir waren Vierte mit HSV. Ich glaube, Champions League qualifiziert. Deswegen war dann am Ende ja sehr, sehr gutes Jahr für mich.
Und danach bist du später unter anderem nach Köln, nach Nürnberg. Wo hattest du am Ende des Tages, du hast gerade schon gesagt, in Aue war es schwer, so rückblickend gesehen, deine schönste Zeit in Deutschland? Als Fußballer?
Ja, vom HSV bin ich dann zu 1. FC Köln gegangen. Da hab ich dann 7 Jahre gespielt. Schöne, schwere Zeit erlebt, aber meiste Spiele für FC. Ich glaube, über 200 Spiele für FC Köln gemacht. Und deswegen war das die Zeit, die mich am meisten geprägt hat. Am meisten Spiele gemacht in Deutschland. Und deswegen würde ich schon sagen, FC Köln ist so mein mein erster Verein oder größter Verein in Deutschland. Meine beiden Kinder sind in Köln geboren. Deswegen verbindet mich mit dieser Stadt am meisten.
Ist es, hast du auch das Gefühl oder so, dass ja doch das Gefühl bekommen, man sagt ja oft, Köln ist, die Leute in Köln, auch die Stadt Köln ist ganz besonders von der Atmosphäre her, von der Mentalität. Hast du das auch da so gespürt, dass das ein bisschen eine andere Art zwischenmenschlich ist, als vielleicht jetzt mal verglichen mit Hamburg, die ja schon ein bisschen nördlicher sind, ein bisschen ruhiger verglichen mit Köln?
Ja, ist schon ein Unterschied. Das stimmt. Die sind sehr, sehr offen. Ganze Stadt lebt mit diesem Verein. Auch HSV hat natürlich sehr viele Fans. Aber der erste FC Köln, die waren vor 20, 30 Jahren sehr erfolgreich. Und ich glaube, die leben immer noch ein bisschen in dieser Zeit und die sind sehr schnell unzufrieden. Ist keine leichte Standort für Verein, wo die sich jetzt bewegen. Man sieht, dass in den letzten 20 Jahren die sind sehr oft abgestiegen. Das ist schwer. Ich hoffe, die schaffen irgendwann da kommen, wo die hingehören. Das heißt, in erster Drittel in Bundesliga. Aber auf Dauer wird das nicht einfach.
Ja, das ist ja bei beiden deiner Ex-Vereine so, die jetzt, vor allem der HSV hat eine schwere Zeit jetzt die letzten Jahre hinter sich, sind immer wieder fast knapp gescheitert am Wiederaufstieg und jetzt sind sie ja beide 1-2 sozusagen in der Liga aktuell, also es sieht besser aus. Wenn du dich entscheiden müsstest, wenn dir einer sagen würde, du entscheidest jetzt, wer aufsteigt, HSV oder Köln, für wen würdest du dich entscheiden?
Traum wäre das beide. Das sieht auch gut aus, dass so passieren wird. Auch für Bundesliga wäre das sehr, sehr gut, glaube ich. Und ich drücke die beiden richtig die Daumen. Aber natürlich schlägt mein Herz ein bisschen mehr vor als ich kann.
Warst du in deiner Zeit in Köln auch mal Kapitän der Mannschaft?
Ja, ich war 3 Jahre Kapitän der Mannschaft. Das macht mich sehr stolz. War nicht immer einfach, aber damals waren wir, würde ich sagen, sehr erfolgreich. Wir sind sehr souverän aufgestiegen und dann auch, würde ich sagen, souverän in Liga geblieben. Deswegen würde ich sagen, war das eine schöne Zeit.
Du bist ja auch in einer Zeit in Köln gewesen, wo ein gewisser Lukas Podolski groß geworden ist und bekannt geworden ist. Stimmt das?
Ja, als ich kam, war er schon weg zu Bayern. Ja. Dann ist er irgendwann zurückgekommen. Natürlich, Old ist eine große Person in Köln und würde ich sagen auch ganze Welt im Fußball. Leider war FC Köln in dieser Zeit, wo er da gespielt hat, nicht so erfolgreich. Aber das war vielleicht ein bisschen schlecht gemanagt von den Verantwortlichen. Ich weiß nicht, das ist nie eine Person schuld. Deswegen ist aber auch kein Zufall, dass Verein so erfolgreich, so großer Verein mit so vielen Fans auf Dauer nicht schafft, in oberen Drittel in Bundesliga zu sein. Das heißt, etwas wurde nicht richtig gemacht. Nein, das betrifft HSV und FC Köln.
Und Schalke zum Beispiel auch, ne?
Schalke, da waren auch andere Probleme, aber wie gesagt, umso groß kann Verein sein, aber wenn 2, 3 Personen die richtige Wort und die entscheiden, nicht gut oder nicht erfolgreich arbeiten, dann kann sehr schnell gehen in alle Richtungen. Jetzt man kann auch in andere Vereine sehen, zum Beispiel Freiburg oder Augsburg, wo die von Große, die sind nicht so groß als Verein als HSV aus Köln, aber die machen hervorragende Arbeit und das zahlt sich aus.
Ja, definitiv. Die kleineren Vereine, Heidenheim ist zum Beispiel auch so ein Beispiel, ne? Die konstant irgendwie eine gewisse Ruhe reinbringen und einfach ihre Arbeit machen und das gut machen.
Ja, Konstanz auch, aber Konstanz der richtige Person.
Ja.
Personen, die Qualität haben, die sehr große Wissenschaft haben und die kann Heidenheim sein oder HSV. Am Ende entscheiden 2, 3 Personen und wenn die große Qualität und gut sind, dann kann Verein nach oben gehen. Wenn die auf Dauer nicht gut sind, dann kann Verein schon so groß sein und dann irgendwann wird das nicht mehr werden.
Ja. Irgendwann ist dann der Abstieg da, irgendwann kann man das nicht mehr.
Ja, irgendwann bekommt man die Rechnung, ne, für schlechte Arbeit oder halt für gute Arbeit. Auf Jahre bekommt man, was man verdient.
Du bist danach, also nach deiner Karriere, oder jetzt momentan U19-Trainer der slowenischen Nationalmannschaft. Wie ist es dazu gekommen? Wie ist die Konstellation zusammengekommen?
Ja, ich habe 2018 meine Karriere beendet. Wir sind als Familie nach Slowenien wieder zurückgezogen, meine Kinder hier in Schule gegangen. Ich habe langsam meine Schulung für Trainerscheine gemacht. Und dann bin ich langsam eingestiegen bei Verband. Am Anfang war ich Trainer bei U16, U21 Nationalmannschaften. Und dann kam das Angebot, dass ich Nationaltrainer werde, U16 erst. Erstmal U16 und da habe ich angenommen und jetzt bin ich U19 Nationaltrainer.
Und das ist jetzt wie lange her, seit du angefangen hast?
Ich glaube 2020, das heißt 4-5 Jahre bin ich jetzt schon tätig, erstmal als Trainer und jetzt 3 Jahre als Nationaltrainer.
Und wie ist das für dich als ehemaliger Spieler, so ein Trainerposten gerade in der Nationalmannschaft und gerade in der Nationalmannschaft deiner Heimat sozusagen zu sein? Ist das für dich etwas Besonderes? Gehst du da besonders mit den Spielern um? Beziehungsweise muss man da mit so jungen Spielern auch umgehen, im Gegensatz zu älteren Spielern vielleicht?
Ja, ich bin so von Einstellung her, dass alles, was ich mache, versuche ich so gut wie möglich zu machen. Und gut, Nationalmannschaft ist so ein Posten, der ein bisschen anders ist als im Verband, im Verein meine ich. Das heißt, Nationalmannschaft ein bisschen anders als Verein. Du bist nicht jeden Tag auf dem Platz. Du bist ein bisschen selbstständig, du beobachtest die Spiele. Und wenn du diese Termine, wo die Spieler sind, dann ist es sehr intensiv. Aber mir passt das, oder hat mir gepasst jetzt erste Jahre, weil ich viel, viel Zeit auch mit Familie verbinden wollen. Und das war nicht so intensiv, dass ich jeden Tag so 20 Stunden am Tag über Fußball denken muss. Und das hat mir sehr gepasst, dass ich mir selber ein bisschen Zeit managen könnte und immer noch viel Zeit mit Familie verbringen kann. Deswegen passt mir oder hat mir gepasst diese ersten Jahre, dass ich so ein bisschen langsam anfange, obwohl das, wenn wir Termine, Qualifikationen oder so haben, ist diese Zeit sehr, sehr intensiv und da bist du 24 Stunden am Tag am Denken, am Planen, Spieler vorbereiten, analysieren. Aber es ist ein bisschen andere Arbeit, ja.
Aber könntest du dir grundsätzlich für die Zukunft vorstellen, auch Vereinstrainer mal zu werden?
Ja, auf jeden Fall. Jetzt vielleicht nicht jetzt sofort, aber irgendwann in jetzt Jahr 2, 3, man, ich weiß noch nicht, muss alles passen, dass ich richtige Projekte bekomme, wo ich mich auch ein bisschen identifizieren, mein Ziel finden und gute Bedingungen habe, dann kann ich mir sehr gut vorstellen. Irgendwann werde ich sicher Verein übernehmen, aber muss ich auch diese Energie spüren an mir, weil das kostet schon viel Kraft und viel Energie.
Hattest du als Spieler ein Vorbild?
Als Spielervorbild oder Trainervorbild?
Beides, als Spieler damals und gleich jetzt als Trainer auch jetzt, ja?
Ja, ich muss sagen, ich als Spieler habe ich natürlich bewundert diese großen Spieler, Zidane, den brasilianischen Ronaldo, keine Ahnung, Ashley Cole zum Beispiel als Verteidiger oder Dani Alves. Habe ich schon bewundert und ich würde nicht sagen, die waren so Idol, aber ich habe sehr gerne spielen sehen. Aber ich habe auch so meine Mitspieler beobachtet und auch bei denen habe ich versucht oder habe ich gute Sachen gesehen und versuchte, was Gutes von denen zu nehmen.
Zum Beispiel?
Schwer zu sagen, aber so Kleinigkeit, wie der oder andere Ball annimmt, wie der sich positioniert, wie der sich für Spieler vorbereitet, besonders als ich als junger Spieler in Bundesliga kam, man beobachtet, man sieht, man lernt und wie die großen Profispieler, wie die beim Training konzentriert sind, wie die respektieren jeder Training. Und das ist alles Schule bei den Spielern, wenn man lernen will.
Und hast du dann auch später, als du Kapitän warst, da hast du dich anders, musstest du dich ein bisschen verändern vom anpassen vom Typ her, weil du ja dann jetzt plötzlich die Verantwortung auf dem Platz hattest und vielleicht auch in der Kabine als Kapitän?
Ja, natürlich denkt man dann, was man machen muss, noch ein bisschen mehr. Aber ich habe immer versucht, alles zu geben. Und ich war sehr, würde ich sagen, zuverlässig. Auf mich glaube ich, das musste natürlich meine Trainer fragen, aber ich glaube, die können sich auf mich verlassen. Ich habe nicht immer viel gesprochen, aber ich habe fast immer gesagt, was ich denke. Und so war ich auch als Kapitän, glaube ich. Ich habe mich, glaube ich, nicht verändert, aber ab und zu ein bisschen was, ein bisschen mehr gesprochen. Ja, so würde ich sagen. Vielleicht ein oder andere Mal ein bisschen mehr gesprochen oder war ich ein bisschen mehr im Blickpunkt. Aber groß habe ich mich nicht verändert.
Wurdest du auch mal laut in der Halbzeitpause, wenn es mal nicht lief oder wenn es mal gebraucht wurde für die Mannschaft?
Ja, glaube ich schon. Glaube ich schon. Natürlich, besonders da später, wo viele junge Spieler um mich herum waren. Aber wie gesagt, da habe ich, glaube ich, war ich auch nicht so, dass ich irgendwelche Show machen musste. Wenn ich dachte, habe ich schon was gesagt. Wenn sein muss, auch laut. Manchmal habe ich auch ein bisschen übertrieben beim Training oder beim Spielen auch. Aber so war ich halt.
Wer war denn für dich so auch zwischenmenschlich der beste Trainer, den du hattest als Spieler?
Ich würde sagen, Hoop Stevens war sehr geradlinig, sehr fair, würde ich sagen, auch wenn nach außen so ein bisschen hart, so ein Bild hart, harter Mensch war. Aber ich habe ihm, so wenn ich sagen musste, Trainer mit großem Herz und sehr, sehr ehrlicher Trainer. Das habe ich sehr geschätzt bei ihm.
Und wie war es mit den Mitspielern? Hattest du da jemanden, mit dem du dich richtig gut verstanden hast in deiner Spielerzeit?
Ja, da war einige dabei natürlich. Und manchmal bist du auch enttäuscht vor einige Spieler, wo die so von Weiten oder von draußen, die haben so Image oder dass die große Persönlichkeiten sind, dass die, und wenn du dich ein bisschen mehr kennenlernst, bist du enttäuscht. Das passiert auch. Und auf die andere Seite hat mich andere so positiv, würde ich nicht sagen, überrascht, aber war ich positiv beeindruckt von denen. Das heißt, es gab alles, so positive als negative Beispiele, wie ich das sehe. Und ja, so mit einigen bin ich immer noch in Kontakt. Mit einigen, würde ich sagen, haben wir immer so sehr großen Respekt voneinander, aber man hört sich nicht mehr so oft oder man sieht sich nicht so oft.
Wer waren denn so die positiven, wie du es gerade gesagt hast, positiven Überraschungen oder Leute, mit denen du dich gut verstanden hast als Spieler? Mitspieler.
Ja, das ist nicht immer auch mit so spielerischer Qualität. Man weiß, ich war mit Familie, großer Teil meiner Karriere war ich mit Familie da, deswegen habe ich privat auch jetzt nicht so viele Freunde. Ich habe mich mit einigen gut verstanden, aber meiste Zeit habe ich mit Familie verbracht. Das heißt, gehst du zu Training und nach dem Training gehst du nach Hause und verbringst deine Zeit mit Familie. Und das waren dann verschiedene Perioden in meinem Leben. In Aue habe ich mit ein oder zwei war ich gut, in Hamburg mit auch so zwei, drei, mit denen man sich jetzt schon 10, 20 Jahre nie gesehen hat. Oder in Köln war ich mit einem, mit Nürnberg. Jetzt ist schwer zu sagen, wer so, keine Ahnung, beste Freund ist. Ist schwer zu sagen.
Aber wenn du die ein, zwei Spieler jetzt bei fast jedem Verein gesagt hast, Wer waren denn das für Spieler? Welche Namen sind denn das? Welche Mitspieler waren das?
Ja gut, mit Novakovic, wo mein Landsmann ist. Wir haben bei FC Köln zusammengespielt, Nationalmannschaft. Natürlich mit denen verbringe ich jetzt immer noch. Wir machen immer noch Sport zusammen, ob das Tennis, Fußball ist. Ist natürlich, dass ich mit denen dann ein bisschen mehr Verbindung habe. In Hamburg damals war David Jarolim zum Beispiel so eine Person. Wir waren auch in Teamkollege, der war großer Profi und eine so auch Vertrauensperson für mich damals. Der hat mir schon geholfen, muss ich sagen. Später bei Köln, wer war da? So gut, Mondragon war auch so große Persönlichkeit, wo sie Einfluss in der Kabine hat. Mit denen habe ich auch so großen Respekt. Pedro Jeromel, mit denen wir über Jahre zusammengespielt haben. Wir haben sehr gute Verbindung. Habe ich so gespielt, auf dem Platz gehabt. Mit denen habe ich mich sehr gut gefühlt auf seine Seite.
Und jetzt als Trainer von so jungen Menschen, muss man da auf gewisse Dinge besonders Acht geben im Training, im zwischenmenschlichen Bereich, um die zu fördern, aber auch zu fordern?
Ja, genau. Für mich war es am schwersten, wo ich angefangen habe. Da habe ich mit 16, 17-Jährigen angefangen zu sehen oder zu sehen, wie weit sie sind. Ich wollte denen zeigen, die Sachen oder beim Training Spielformen und alles Mögliche machen, als wären die schon Profis. Ne? Man muss sehen, wie weit die sind und dann wichtige und wichtigste Punkte lernen, Schritt zu Schritt. Dass man nicht zu weit nach vorne denkt und die mussten erstmal Grundsachen lernen. Und das war für mich so ein bisschen größte Erkenntnis, dass man erstmal das sieht und erkennt, was Wichtigste ist. Und ich denke, Qualität natürlich. Qualität muss stimmen, Talent muss da sein, aber dann kommt sehr viel auf Charakter.
Ja, Charakter und wahrscheinlich auch, wenn du jetzt nicht das größte Talent hast an sich, dann auch einfach durchbeißen. Also,
ne? Natürlich. Und das ist mit Charakter verbunden, aber natürlich Durchschlagskraft oder wie man sagt, dass man durchhält, dass man Bitte hat. Das ist, aber man muss wissen, dass Talent muss jeder haben. Jetzt am höchsten oder ein bisschen, wenn du ohne Talent bist, dann ist es im Profifußball sehr schwer. Du hast keine Chance. Sonst würde jeder mit großer Wille schaffen. Ja. Es geht nicht. Ja. Du musst schon bei 16, 17, 18-Jährigen sieht man, dass einige einfach können das nicht. Das geht nicht. Die können so große Wille haben, das wird nicht reichen. Ja. Aber wenn dann einige viel Talent haben und einige sehr viel Talent haben, das heißt nicht, dass er mit sehr viel Talent, wenn dieser mit ein bisschen Talent oder mit Talent, große Wille, große keine Ahnung, wie sagt man dieses Wort in Deutschland?
Durchhaltevermögen.
Genau das. Genau das, das hat er sehr große Chance, er zu schaffen. Das ist besonders wie diese Talente, die mit sich 16 schon sehr weit sind, die sind gefeiert. Jeder sagt, das ist der, vielleicht schlafen die eine ein bisschen dann später, weil die schon zufrieden sind. Das ist große Gefahr. Die sind zu schnell zufrieden und dann schlafen die ein bisschen ein. Und dann kommen die anderen, die auch Talent haben und die sind gewöhnt, noch ein bisschen mehr zu arbeiten. Und am Ende haben die vielleicht ein bisschen Vorteil später.
Dann, wenn es im entscheidenden Moment drauf ankommt, dann halt das Quäntchen Glück mehr oder können dann zeigen, dass sie
genau. Das eine besser wird. Glück zu sagen, ist für mich ein bisschen zu einfach.
Ja, ja.
Glück muss man sich verdienen, genau. Sonst ist es zu einfach. Ne? Der hat Glück, ja, aber der musste auch jahrelang arbeiten, genau. Und Druck halten und wir natürlich, dann Quäntchen Glück gehört dazu natürlich.
Zwei der größten Fußballer der jetzigen Generation oder ja, der jetzt älter werdende Generation sind Cristiano Ronaldo und Messi. Man hat teilweise auch von außen in der Zeit gehört, dass Messi das größere Talent hat, mit mehr Talent gesegnet wurde und Ronaldo einfach der größere Beißer war, der das Durchhaltewillen hatte. Würdest du es auch so sehen?
Ist sehr schwer zu sagen, weil man nur das weiß, was man hört oder liest. Jetzt vor einigen Monaten habe ich aber gehört, jetzt in Amerika, ein Spieler hat gesagt, wenn er zu Training kommt, ist Messi schon da oder ist schon eine Stunde da. Das heißt, ein bisschen ein Bild, der denen von außen haben, ist vielleicht auch ein bisschen, Messi hat auch sehr viel gearbeitet. Was heißt gearbeitet? Der hat viel Fußball gespielt mit Liebe. Die sagen mit 16, 17, der hat nie aufgehört Fußball zu spielen. Der hat 10 Stunden am Tag Fußball gespielt. Ist das Arbeit oder nicht?
Ja, definitiv.
Ich habe beide sehr viel Zeit investiert und deswegen die sind so gut, beide. Und ich glaube auch, das Wichtigste ist Liebe zum Fußball, Liebe für das, was du magst und dann ist vieles möglich.
Wie hat sich das, was merkst du, was sich verändert hat in der, in den Jugend, bei den jungen Leuten in deinem Team, was auch das Social Media Verhalten, gesellschaftliches Interesse, beziehungsweise, ja, das muss man ja heutzutage auch alles auf dem Schirm haben, sage ich jetzt mal.
Ist gar nicht einfach. Die kriegen so viel Informationen, so viel Druck von außen, von Eltern, von Beratern, vom Umfeld, sehr viel. Und bei vielen habe ich das Gefühl dann, die wollen oder die hätten gerne sehr viel in Nationalmannschaft spielen, viel Geld haben, aber die haben keine Liebe zum Fußball. Die wollen Fußball nicht spielen. Die hätten alles gerne, was Profifußballer hat.
Aber spielen nicht.
Aber Fußball spielen die nicht gerne.
Das stimmt.
Das ist dann großer Verein und das steht nicht. Erstmal musst du lieben, was du tust und dann kannst du erfolgreich sein. Aber wie gesagt, vor denen ist nicht einfach. Ist nicht einfach, weil die so viel Druck, so viel Informationen und alles kriegen. Aber man muss die schulen, wenn die das annehmen natürlich. Und ja, man muss denen helfen, schulen, und die müssen aber bereit sein, das aufzunehmen.
Macht ihr das bei euch auch, dass ihr eben genau das so ein bisschen schult, beziehungsweise wenn die Jungen auf euch zukommen und sagen, hey, ich habe da die und die Sache, kannst du mir da und da helfen? Oder auch, dass ihr proaktiv sagt, hier, passt auf, wir machen jetzt mal, was nicht Fußball ist, sondern Social Media, so und so, das ist wichtig, auch für eure Entwicklung als Fußballer, als Mensch?
Ja, alles, was du sagst. Wir versuchen denen zu helfen. Aber wie gesagt, ich bin jetzt bei Verband und da kriegt man nicht so viel Zeit mit den Spielern. Ich kriege die, ich weiß nicht, vor 10 Tagen, dann sind die einen Monat wieder bei Vereinen. Aber gut, wenn du die paar Prozent Informationen geben kannst, was nötig ist, Profifußballer zu werden, und wenn das 3-4 Spieler annehmen und für später helfen, ist das dann schon Erfolg.
Was für ein Typ Trainer von Taktik her bist du? Bist du eher so der ballbesitzorientierte Trainer oder bist du eher auf, ich sage jetzt mal, Umschaltspiel, Konter und hinten gut stehen?
Ich würde sagen, ich bin so pragmatischer Trainer. Das heißt, kommt drauf an, gegen wen spielen wir?
Ja, anpassen, ja.
Genau, weil wir sind limitiert. Wir sind ein sehr kleines Land. Wir haben nicht so viele Spieler wie Deutschland. Und wir müssen unser Spielsystem sehr einordnen für die Spieler, für die Generation, die ich habe. Vielleicht werde ich dieses Jahr anders spielen als letztes Jahr, weil ich keine gute Außenspieler haben, Außenverteidiger gute haben. Dann würde ich mein Spielsystem ein bisschen verändern müssen. Und dann kommt drauf an auf die Gegner. Wenn wir gegen Spanien, gegen Italien, gegen Deutschland spielen, dann natürlich werde ich ein bisschen mehr auf Defensive einrichten und auf Konterspiel. Wenn ich zum Beispiel dann gegen, ich weiß nicht, Kasachstan, Bosnien oder Griechenland, die schon ein bisschen auf unser Niveau sind, dann werde ich schon dann auf Ballbesitz sich orientieren und alles. Deswegen, das kommt drauf an auf meine Mannschaft, auf gegnerische Mannschaft, und dann muss man sich ein bisschen anpassen.
Orientiert ihr auch, du hast gerade gesagt, ihr seid ja ein kleines, relativ kleines Land, was auch ein relativ kleines Land ist im Verhältnis, ist zum Beispiel Kroatien, die ja unglaublich sind, nicht nur im Fußball, auch ganz viele andere Sportarten vorne mit dabei sind. Orientiert ihr euch auch an solchen Verbänden, solchen Ländern, wie die das hinkriegen, dass die konstant so gut sind?
Ja, aber wir sind auf andere Sportarten besser als Kroatien. Ja. Aus Basketball, Europameister Basketball, wir haben NBA große Star, wir haben Fahrradfahrer am besten der Welt.
Stimmt, ja, das ist so, ja.
Deswegen, da...
Habe ich vergessen, da hast du recht. Ja.
Das schon voraus.
Das muss man erwähnen, ja.
Was Fußball betrifft, sind die Phänomene, wirklich. Spielen in so großen Vereinen, die haben als Nationalmannschaft so große Erfolge, das muss man schon respektieren, und die sind Phänomen. Aber auch bei denen, wenn ich die Spiele beobachte, sind wir wieder da. Die lieben Fußball. Wenn du meinen Luka Modric siehst, mit 40 Jahren, der ist immer noch so leidenschaftlich dabei, der lässt nicht nach. Das ist einfach Sport vom Feinsten. Dann muss man es bewundern, man muss junge Leute zeigen, nicht nur was technische Sachen betrifft, aber einfach Einstellung, und die machen schon vieles richtig, aber am meisten bei denen würde ich sagen, Fußball ist Nummer 1 bei denen, und die haben großes Herz und die sind bereit, sehr viel zu opfern, Und die trauen sich zu, sehr groß zu denken. Das glaube ich. Und dann müssen wir uns bei denen schon abgucken. Ja. Ja.
Du hast es jetzt schon mehrfach gesagt oder angetönt, dir ist Herz wichtig, Charakter, du musst das lieben, was du machst. Sind das auch so ein bisschen die Stichworte, was dein Lebensmotto angeht, dein Credo, nach dem du lebst als Mensch und als Trainer?
Ja, schon würde ich sagen, ja.
Hast du einen bestimmten Satz, an den du denkst in dem Moment, oder hast du keine Sätze, sondern einfach nur eben, wie gesagt, diese Stichworte, die du immer wieder weitergibst und dann denkst?
Ja, verschiedene Stichworte auf verschiedene Situationen, aber alles all das, was du jetzt gesagt hast. Wir müssen auch Vorbilder sein, was Lebenseinstellung, was Sport angeht. Aber schon so, wie du sagst. Ne?
Ja. Ist das manchmal auch schwierig, in den heutigen Zeiten mit den jungen Menschen, die zu erreichen? Also wenn man vielleicht auch einen Generationenunterschied hat und
ja, was ich beobachte, die schaffen schwer, Konzentration zu halten über ein bisschen längere Zeit. Ich glaube, heute mit diesen Handys und alles mögliche Medien ist denen schon ein bisschen, schon bei uns sieht man das, dass die Sachen uns ablenken, wir sind sehr viel am Handy, oder bei denen ist das noch mehr. Aber wie gesagt, wenn die Spaß haben, man sieht, dass die sind nicht das Problem. Die müssen, keine Ahnung, richtig Spaß an etwas haben, dann genießen sie das auch. Und wie gesagt, heute ist, was ich sehe als Problem, sehr viel Informationen, sehr viel Druck auf sehr junge Fußballer. Die sollen mit 14, 15, die sollen einfach genießen und Fußball spielen. Man weiß nie, was passieren wird, und man kann keine Garantie ausgeben. Ne? Und heute ist sehr schnell, mit 13, 14 wollen die schon, dass die Garantie haben, dass ihr Sohn oder irgendwelcher Spieler schaffen wird. Ne? Das geht nicht.
Ja, das ist wahrscheinlich schon auch eine komplett andere Zeit jetzt gegenüber zu früher, als du jung warst, mit dem Druck von außen, mit Social Media. Das gab es damals in der Masse und in der Art und Weise noch gar nicht. Ne? Ja,
das bin ich auch. Ist schon richtig, dass vielleicht ein oder andere ein bisschen schwer zu erreichen ist. Aber man muss versuchen, man muss wegfinden, dass man die erreicht. Und gut, alle kann man vielleicht nicht erreichen, aber wenn man die erreichen, die man erreichen kann, oder so viel wie möglich, haben wir schon vieles gut gemacht. Mhm.
Gegen Schluss würde ich nochmal gerne so zu dir als Person kommen. Was hast du für dich noch als Trainer, als Sportler Ziele, die du erreichen möchtest, die du dir gesteckt hast, wo du gesagt hast, wo du dir sagst, das will ich unbedingt noch als Trainer erreichen?
Wenn ich jetzt denke, ja, das ist jetzt ein bisschen so Einstieg in Trainerleben für mich. Erstmal Jugendnationalmannschaft, jetzt bin ich U19 schon relativ nah zu Profis. Einige sind schon Profis bei U19-Nationalmannschaft bei uns. Und natürlich jetzt nächster Schritt, irgendwann wir Verein zu übernehmen. Verein zu übernehmen, vielleicht in Slowenien, hier in der Nähe, und dann irgendwann auch größere Verein in größere Liga zu kommen und vielleicht irgendwann dann Nationaltrainer in Slowenien zu werden.
Großer Verein und große Liga, Deutschland, Spanien, Italien, England, was würdest du dir wünschen?
Oh, Deutschland wäre am einfachsten wegen Sprache natürlich. Aber man weiß nicht, das ist alles sehr so reizvoll, alle großen Ligen. Natürlich ist nicht einfach, aber trotzdem traue ich mich dazu. Mhm.
Gäbe es einen Verein, wo du besonders gerne hingehen würdest als Trainer? Irgendwann mal?
Ja, aber das denke ich. Das denke ich jetzt nicht so, das traue ich nicht in diese Richtung. Man weiß nie, es gibt so viele große Vereine mit so vielen leidenschaftlichen Fans, und wenn man hinkommt, man sieht das, man spürt man, und man lernt zu lieben auch diese Vereine. Deswegen jetzt, ich traue mir jetzt vom keine spezifischen Vereine zu trainieren.
Miso, vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst bei Sportsfreunde. Hat mich sehr gefreut, fand ich ein sehr spannendes und interessantes Gespräch mit dir, hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, tut mir leid wegen meinem Deutsch.
Alles gut.
Tipptopp. Ja. Ich habe dich alles verstanden. Das ist schon gut.
Alles in Ordnung. Alles. Fand ich super.
Danke. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Mach's gut, Miso. Mach's gut.
Danke. Ciao, ciao.
Ciao.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.